ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu KI und jetzt zu einer brandaktuellen Folge. Ich bin Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und mir virtuell gegenüber in seinem wunderschönen Podcast-Keller sitzt
Joscha Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
Genau. Und wir sprechen heute über ein Thema, was mir wirklich schon länger unter den Nägeln brennt. Denn immer wieder schwappen Videos, zum Beispiel aus den USA rüber, wo man sieht, dass Leute in ein Taxi einsteigen und dann sitzt da gar kein Taxifahrer oder gar keine Fahrerin mehr, weil autonomes Fahren, also selbstfahrende Autos, Robotaxis da ja auch genannt, inzwischen da in LA zum Beispiel zum Alltag gehören. Würdest du da einsteigen, Aljoscha?
Ja, ich würde einsteigen. Ich glaube, man weiß, dass die Unfallzahlen insgesamt wahrscheinlich besser sind als bei menschlichen Fahrern. Und das erinnert mich daran, dass das Thema des autonomen Fahrens mir schon lange bekannt ist. Also als ich Kind war zum Beispiel, wenn die Erwachsenen so ein bisschen Alkohol getrunken hatten, dann haben die immer gesagt, das Auto kennt den Weg.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Und dann hat man sich als Kind immer so gefragt, die Erwachsenen sagen es ja, vielleicht ist ja was dran oder so. Also man hat es nie so ganz abgetan. Dachte, vielleicht kennt es wirklich den Weg. Und dann kann man einsteigen, wenn man betrunken ist und dann fährt es wahrscheinlich besser als man selber mit zwei Bierchen im Schädel.
Wir wollen darauf gucken, wir wollen darauf gucken, wie weit sind wir denn beim Thema autonomen Fahren? Und wir wollen drauf schauen mit unserem heutigen Gast, und zwar mit Professor Thorsten Bertram von der Technischen Universität in Dortmund. Und er kennt sich da ganz besonders gut aus. Er forscht nämlich am Lehrstuhl für Regelungssystemtechnik. So, was das alles damit zu tun hat, das werden wir heute von ihm erfahren. Hallo Thorsten, schön, dass du unser Gast bist.
Auch ein Hallo von meiner Seite. Ich freue mich zu dem spannenden Thema, dass wir uns austauschen dürfen.
Vor allem spielt natürlich künstliche Intelligenz beim autonomen Fahren eine wichtige Rolle. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Aber vielleicht mal an dich die Frage, wann hält das erste Robotaxi hier vor meiner Haustür?
Das könnte im Prinzip schon jetzt passieren. Aber das ist dann rein wissenschaftliches Fahrzeug. Wenn wir das wirklich ausbreiten, dass wir standardmäßig eine App nutzen und dann das Fahrzeug bestellen, dann würde ich einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren veranschlagen. Wobei, ich mache ein Fragezeichen dahinter, ob es unbedingt ein Taxi sein muss oder ob es nicht doch besser ein Shuttle aus dem ÖPNV-Konzept sein sollte.
Mhm, warum?
Ich denke, wir sind in Deutschland anders aufgestellt im Vergleich zu USA und China, wo wir die Robotaxis haben, weil diese Fahrzeuge werden dort kommerziell eingesetzt an Standorten, Regionen, wo es sich wirtschaftlich rechnet und lohnt, also in den Metropolen. Schauen wir uns aber Deutschland an, dann haben wir eigentlich in den Metropolen schon ganz guten ÖPNV, aber die ländliche Region, die leidet noch. Und da könnte meines Erachtens gerade das automatisierte ÖPNV punkten. Und wir würden damit der gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht werden, nämlich das Thema Mobilität als Daseinsvorsorge, soziale Teilhabe entsprechend adressieren und würden, glaube ich, da einen sehr großen Zuspruch
haben. Da bin ich voll dabei. Ich wohne ja selber am Stadtrand. Hier gibt es eben nur ein eingeschränktes Angebot, ja, die letzte Meile dann bis in zur Großstadt, wo man dann im System drin ist, die ist halt die, die immer wirklich schmerzt und wehtut. Und deshalb haben wir auch ein Auto, ich nenne es nicht Fahrzeug, sondern Stehzeug, weil es eben manchmal auch einfach 2 Wochen rumsteht. Aber wenn man es dann halt mal dringend schnell braucht, dann hat man hier eben gar nichts anderes. Also insofern finde ich auch diese Konzentration. Und dann würdest du auch an autonome Fahrzeuge im ländlichen Bereich denken mit diesem Konzept?
Definitiv. Also wir arbeiten in der Forschung im Moment bewusst in der ländlichen Region mit einem Shuttle-Fahrzeug, um genau hier das Thema der Akzeptanz auch zu untersuchen, der technologischen Herausforderung. Man muss realistisch sein. Wenn man mal die letzten 5 Jahre betrachtet hat in Deutschland, dann waren die Premium-Fahrzeughersteller mit immer wieder neuen Nachrichten auf der Autobahn automatisiert unterwegs. Das heißt, bis Geschwindigkeiten erst 60, dann 95. Und irgendwie hat man gedacht, daraus läuft alles hinaus. Aber man hat meines Erachtens die große Gruppe der Menschen vergessen, die im Endeffekt nicht das Geld vielleicht auch für ein entsprechend hochtechnisch ausgerüstetes Fahrzeug haben. Und auf der anderen Seite einfach ein Mobilitätsbedarf. Ich denke insbesondere an jüngere Menschen, an ältere Menschen und auch an mobilitätsbeeinträchtigte Menschen. Das heißt, die würden im Endeffekt durch den ÖPNV profitieren. Und vor dem Hintergrund bin ich fest davon überzeugt, dass das auch der Zukunftsmarkt sein wird. Vor dem Hintergrund, dass natürlich ein Shuttle im ÖPNV so den klassischen 24/7-Betrieb realisieren kann. Und du hast es gerade gesagt, das Auto steht zu 95% eigentlich am Straßenrand. Und somit könnten sich dann auch die Kosten für so ein automatisiertes Fahrzeug ganz anders rechnen, wenn wir einen Mobilitätsbeitrag leisten würden.
Also dass man, kennt man hier aus dem Saarland, aus dem ländlichen Raum auch, sich diesen Shuttle bestellt nach Hause, also so quasi on demand, wenn man ihn braucht. Ne? Bei mir früher im Emsland hieß das Anruf-Sammeltaxi, da ist dann am Wochenende ein Taxi gekommen zu verschiedenen Punkten und hat alle Betrunkenen abgeholt und nach Hause gefahren, so wie es sich gehört, nicht wahr, Aljoscha?
Ja, ja.
Und das könnte dann bald automatisiert auch unbetrunken am Wochenende passieren.
Definitiv. Man überlegt ja in dem Sinne nicht die klassischen Linienkonzepte, das heißt Linienbetrieb einfach zu automatisieren, sondern eher diesen Ergänzungsbetrieb, den Zubringerbetrieb. Und mein Beispiel ist dann immer eher dieses, die jüngeren Menschen, die dann nachts um 3 Uhr aus der Diskothek kommen und dann letztlich auf der Straße stehen, weil der klassische Bus heute mit Betrieb, Busfahrer, Busfahrerin, ja, ins Depot fahren musste, weil er hat Feierabend und er musste den Bus noch abliefern. Jetzt stellen wir uns das vor, der Bus hat keine Fahrerin, keinen Fahrer mehr. Der kann doch da warten, bis der Letzte dann um 5 Uhr oder was aus der Diskothek gekommen ist und die Jugendlichen, die Kinder werden eben sicher nach Hause gefahren. Also das sind, glaube ich, schon überzeugende Dinge. Und diesem Jugendlichen würde man vermutlich kein Premium-Fahrzeug zur Verfügung stellen, was dann in der von der Diskothek
ist. Aber die Eltern würden sich freuen.
Weil es nicht so viele Familien gibt.
Du hast vorhin ein Akzeptanzproblem erwähnt. Ja, also ich weiß nicht, ob die jungen Leute oder ob ältere Leute, wer hat denn Akzeptanzproblem? Oder was ist überhaupt das Akzeptanzproblem?
Das Thema Akzeptanz macht sich bei dem bemerkbar, der natürlich die Alternative vor der Tür stehen hat. Und sagt, naja, ich will den gleichen Komfort. Möchte also jederzeit einsteigen können, fahren können, was transportieren können, jemanden mitnehmen können. Und das sind so die grundsätzlichen Aspekte. Es gibt aber noch weitergehende. Wenn ich mit meinem Fahrzeug alleine unterwegs bin, sitze ich alleine darin. Jetzt stellen wir uns mal den automatisierten Bus vor. Da ist kein Busfahrer, keine Busfahrerin mehr drin. Ich würde meinem Kind immer sagen, wenn du spät unterwegs bist, setze dich nach vorne zum Busfahrer, zur Busfahrerin. Das sind deine Verbündeten, falls irgendwas passiert. Die werden im Prinzip für Hilfe sorgen. So, die Person ist heute nicht mehr da im automatisierten Shuttle. Also fällt das schon mal hinten runter, dass ich dem Kind empfehlen kann, das ist eine Bezugsperson, die kannst du ansprechen, die hat einen Kontakt nach draußen. Das heißt, hier entsteht so eine Angst, wer sitzt denn noch mit mir im Bus? Also die Angst vor den fremden Menschen. Das nächste ist, ich habe eine fehlende Kontrolle über das Fahrzeug. Ich gehe immer davon aus, ich habe einen Busfahrer, Busfahrerin. Naja, die werden das schon beherrschen. Mhm. So nach dem Motto, die wollen ja auch am Abend wieder nach Hause oder am Morgen, je nachdem, welche Schicht sie gerade fahren. Das heißt, diese fehlende Kontrolle oder was mache ich, wenn irgendwie technische Ausfälle passieren? Also Hackerangriff, so sagen wir mal so ein bisschen schlagwortmäßig. Wer hilft mir dann? Also das sind alles so Sicherheitsaspekte, die sehr wichtig sind, dass wir die lösen. Wahrscheinlich sind die technischen Herausforderungen zum automatisierten Fahren schon weitestgehend im Griff. Es gibt immer noch ein paar Ausnahmen, wo man sagt, da muss man was tun. Aber das Thema Akzeptanz wird darüber entscheiden. Ich habe das Angebot, ich spreche jetzt als Ingenieur. Ich glaube, wir schaffen das, sowas anzubieten, dass es eigentlich auch zufriedenstellend ist. Aber wir müssen die Menschen überzeugen, einzusteigen.
Da sind wir jetzt bei dem ganz, ganz großen Thema Sicherheit. Und da sind wir in Deutschland natürlich alle ein bisschen skeptischer als zum Beispiel in den USA oder in China. Ich denke, dass viele in Deutschland noch nicht einsteigen würden, weil sie Angst hätten, dass dieses Auto mich gar nicht sicher von A nach B bringt. Wie weit sind wir denn beim Thema autonomes Fahren und Sicherheit?
Also das greife ich gerne mit einem Beispiel auf. Und zwar, geht ihr, wenn ihr an der Bushaltestelle steht oder sagen wir mal besser an der U-Bahn-Haltestelle, geht ihr immer erstmal nach vorne gucken, ob da ein Mensch drin sitzt und wer drin sitzt? Steigt ihr dann ein oder steigt ihr nicht ein? Vermutlich nicht. Mhm. Warum? Wir sind so konditioniert, da sitzt schon einer drin und der macht das auch richtig. Der kann aber auch mal Probleme haben, sei es gesundheitliche, psychische Probleme, was auch immer. Dann ist es vielleicht doch nicht mehr so ein sicheres Fahren. Deswegen, ich mache ein großes Fragezeichen dahinter. Ich gehe davon aus, und ich war selber in der Industrie, im Bereich der Automobilzulieferindustrie. Systeme, die dort zugelassen werden, die haben einen hohen Reifegrad und sind auch getestet worden. Natürlich, machen wir uns nichts vor, es werden auch Dinge passieren, die wir heute noch nicht sehen. Aber in Summe, und dann ist es ethisch, glaube ich, zu empfehlen, umzusteigen, werden es weniger Unfälle sein. Weil die automatisierte Technologie eher defensiv fährt. Im Vergleich zu vielleicht manchem Raser, ich will keinen verurteilen, aber es gibt immer wieder Unfälle, wo man sich die Frage stellt, warum? Ja, weil irgendjemand vielleicht ein Rennen gefahren ist. Das sind Dinge, die können wir auch heute im Straßenverkehr nicht vorhersehen.
Oder aufs Handy
passieren. Oder vergleichbare Dinge, wer abgelenkt. Das heißt, es wird Dinge werden Dinge passieren. Unser Ziel muss es sein, die Fahrzeuge so sicher wie möglich zu machen, die Fahrzeuge natürlich auch in einem Erprobungsbetrieb damit zu lernen, umzugehen. Aber das gilt auch für die Passagiere. Die müssen sich auch dran gewöhnen. Nämlich ist es nicht so, dass man einfach sagt, so, hier, das ist das Fahrzeug. Man könnte ja auch den Fahrbetrieb erstmal ein bisschen defensiver gestalten. Und dann wird man in Anführungsstrichen von der Technologie auch ein bisschen mutiger. Oder man beobachtet, das sind Untersuchungen, die wir machen, wie fühlen denn sich die Passagiere im Bus? Also, ist es jemand, der gerade so kurz vorm Ausrasten ist, weil er einfach von der Angst beherrscht wird? Oder ist das jemand, der entspannt zurücklehnt? Wir könnten die Fahrweise natürlich dann auch anpassen. Das können wir heute beim Busfahrer nicht.
Meine Mutter hat erzählt, als sie Kind war, da gab es noch so Begleiterinnen in den Bussen, also Begleiter meistens, ja, die haben dann die Fahrkarten kontrolliert und haben die Stationen angesagt. Da ist also neben der Busfahrerin oder wahrscheinlich damals eher dem Busfahrer noch immer eine zweite Person dabei, so eine Art Schaffner oder sowas dabei gewesen. Das könnte man ja hier am Anfang auch machen. Man könnte ja sagen, man lässt noch jemanden von den Verkehrsbetrieben da einfach mit drin fahren für eine Zeit lang, für eine Übergangszeit, die einfach dann da ist, ansprechbar ist, wo man dann sagt, das gibt einem dann die Sicherheit.
Sind wir denn überhaupt schon so weit, dass bei uns in Deutschland Autos ohne Fahrer bald auf die Straße gelassen werden können? Und wie funktioniert das Ganze technisch eigentlich?
Aus meiner Sicht sind wir so weit. Wir müssen halt nur bestimmte Randbedingungen schaffen, dass das Fahrzeug sich zurechtfindet. Ich vergleiche das immer ein bisschen damit, wenn man eine Strecke das zweite Mal fährt, auch als Mensch, fühlt man sich dort wohler. Also das Fahrzeug erkennt ja mit Hilfe von Sensoren seine Umgebung. Das heißt Sensoren wie ein LiDAR, Radar, Kamera. Und aus diesen ganzen Sensorsignalen baut das Auto ein Bild der Umgebung. Und dann ist es so ein bisschen, der Mensch hat jetzt nicht die vergleichbare Sensorik, aber er fusioniert aus Erfahrungen und den Sensorsignalen natürlich ein Bild der Umgebung. Er macht eine Vorhersage, wie die anderen Verkehrsteilnehmer sich bewegen, wohin die sich bewegen. Und genau das bilden wir im Fahrzeug auch nach. Das heißt, wir sprechen dort von der Sensorfusion. Dann wird die Verkehrssituation erkannt. Dann wird die Verkehrssituation in die Zukunft vorhergesagt, damit ich meine Handlung, ich Fahrzeug, darauf abstimmen kann. Also die gleichen Prozesse, die der Mensch auch durchführt. Und wenn er erfolgreich ist, dann funktioniert das auch unfallfrei. Und das Gleiche gilt natürlich für das Fahrzeug. Und hier setzen wir Methoden der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens ein. Und das ist auch so ein bisschen direkt wieder ein Knackpunkt. Welche Daten geben wir denn dem Algorithmus zum Lernen? Und hier ist wieder der Hinweis, bisher sind Fahrzeuge von den Premium-Herstellern auf der Autobahn unterwegs. Also hat es ja Sinn gemacht, dass die Autos auf der Autobahn das Fahren lernen, also mit Daten von der Autobahn. Auf der Autobahn gibt es keine Radfahrer, auf der Autobahn gibt es keine Fußgänger und in der Regel auch keine irgendwelche Fußgänger mit Handkarren auf der Straße, was auch immer. Das heißt, das Auto hat nicht gelernt, dass es diese Verkehrsteilnehmer gibt. Ich mache jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Also muss es jetzt weiter lernen, wenn es in der urbanen Region unterwegs ist. Ach, da gibt es ja doch Fußgänger. Und da gibt es nicht die baulich getrennten Fahrstreifen. Also es muss wieder, ich sage jetzt mal, den Führerschein für die Stadt machen. Und dann kommt das nächste, die ländliche Region sieht aber wieder anders aus. Da gibt es zum Beispiel nachts keine Beleuchtung. Also ist alles dunkel. Oder in Abhängigkeit von der Jahreszeit sind die Pflanzen erst sehr klein im Wachstum oder zum Herbst hin sehr groß. Also ein Maisfeld im Frühjahr sieht anders aus als im Herbst. Und das wird natürlich von den Sensoren auch anders wahrgenommen. Das muss alles letztlich in den Daten drinstecken, Weil sonst kann das Auto das gar nicht lernen, weil es kennt es sonst nicht.
Und deine Frage war ja nach der künstlichen Intelligenz, Simon. Ich denke, das ist auch so einerseits ein bisschen verwirrend. Wir denken, unser Navi kennt ja die Straßen und Tempolimits und so weiter. Man könnte sagen, der kennt wahrscheinlich auch die Stoppschilder, wenn man möchte. Also was braucht man jetzt noch, die ganzen Kameras und Radars, jetzt abgesehen von den Passanten? Aber dann ist halt mal eine Baustelle, dann ist eine Ampel ausgefallen. Und dafür brauchen wir Menschen ja auch Intelligenz. Wie verhalten wir uns in den Situationen, wo dann irgendwas abweicht von dem Plan oder wo eben dann Dinge plötzlich im Weg sind, die da eigentlich nicht hingehören. Und ich denke, das ist dann der Moment, wo künstliche Intelligenz ins Spiel kommt und wo Thorsten sagt, wo es dann natürlich auch wirklich, ja, gefährlich und herausfordernd ist, weil du eben nicht so genau weißt, was das dann sein wird, was anders sein wird als in den vielleicht auch Trainingszyklen. Das heißt, du musst auch schon Vorhersagen oder Ideen haben, wie soll das Ding reagieren, wenn dann mal irgendwas anders ist. Dann kannst du ja nicht plötzlich eine Vollbremsung machen oder so. Dann hast du wieder ein anderes Problem, wenn hinter dir jemand fährt.
Gibt es denn Zahlen und Daten schon, wie sicher und ob ein autonom fahrendes Auto sicherer ist als ein Mensch, Thorsten?
Also ich selber habe keine Zahlen und die Informationen, die mir jetzt quasi so ein bisschen vorliegen, sind erst Sekundärinformationen. Ich denke, es ist einfach dem geschuldet, dass noch nicht genügend Fahrzeuge im Markt sind, sodass sie repräsentativ auch für so ein automatisiertes Fahren herangezogen werden können. Beispiele, wo wir ja Level-3-Fahrzeuge haben, also wo das Fahrzeug fährt und der Mensch kann in der Zeit was anderes tun, muss allerdings am Fahrersitz weiter sitzen bleiben. Da haben wir im Prinzip wenig Fahrzeuge und wenn man den Premium-Herstellern Glauben schenken darf, und das tue ich an der Stelle, dann ist die Ausstattungsrate der Fahrzeuge, die mit diesen Systemen bestellt werden, eher geringer. Das heißt, die Nachfrage von den Kunden ist überhaupt noch nicht da in dem wirklichen repräsentativen Umfeld. Und man muss auch noch dazu berücksichtigen, die Fahrzeuge sind 2021, ist aus dem süddeutschen Raum ein Fahrzeug gekommen mit der Funktionalität und dann 3 Jahre später noch weiter südlich von einem Premium-Hersteller. Und was passiert jetzt? 2026 werden die Systeme wieder aus dem Fahrzeug rausgenommen. Das heißt, die Level-3-Systeme gibt es bei keinem der Fahrzeughersteller mehr. Man argumentiert das, wie gesagt, mit der verhaltenen Nachfrage, mit den höheren Kosten und der zusätzlichen Rechentechnik, die man jetzt braucht, weil man lieber höhere Geschwindigkeiten fahren möchte. Also im Moment ist man bei dem einen Hersteller auf 95 Kilometer pro Stunde begrenzt gewesen, bei dem anderen bei 60. Und man erwartet eigentlich jetzt den nächsten Quantensprung über 100. So 130 Richtgeschwindigkeit, das wär's. Da sagen aber die Hersteller, da reicht bei dem einen, die Information habe ich, die aktuelle Rechentechnik nicht aus. Und das heißt, man ist nicht schnell genug, um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Weil man muss sich ja überlegen, 100 Kilometer pro Stunde, das sind so über den Daumen 30 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn ich mit höherer Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs ist, die Zeit ist schnell verbraucht im Vergleich zu der Strecke, die ich vorausschauen kann.
Reaktionsgeschwindigkeit.
Ja, und auch das Erfassen einer Situation. Gute Radarsensoren können zum Beispiel 200 Meter weit schauen. Das sind jetzt bei 100 Stundenkilometer ungefähr 6 Sekunden.
Da wird es wieder gruselig.
Ja,
ja, aber das muss man alles im Hinterkopf haben. Deswegen wäre es einmal schon mal gut fürs automatisierte Fahren, man würde die Richtgeschwindigkeit auf 130 begrenzen. Dann hat man nicht die schnelleren Fahrzeuge noch dazwischen. Auch wieder ein Grund, warum ich denke, ÖPNV ist was Interessanteres. Anwendungsgebiet, weil der in einem anderen Geschwindigkeitsbereich auch unterwegs ist.
Wie ist das denn? Also du mit LTE kommst du ja nicht weit beim autonomen Fahren und im ländlichen Raum, wenn du das ansprichst, habe ich ganz oft nur ein E dort oben stehen. Da fährt ja dann auch kein Auto von alleine, oder? Sind wir denn überhaupt flächendeckend gut ausgerüstet mit Internet?
Also wir sind natürlich flächendeckend nicht gut mit 5G, 6G demnächst ausgestattet. Das ist einfach auch eine Frage, wie kann man sowas installieren? Was für Kosten sind damit verbunden? Um wirklich automatisiert zu fahren, gibt es 2 verschiedene Meinungen. Die eine sagt, das ist mehr von den Fahrzeugherstellern, PKWs, getrieben. Die Fahrzeuge müssen eigenständig unterwegs sein können. Sie müssen nicht davon abhängig sein, weil wir nicht überall eine entsprechende gute Ausstattung haben. Andersrum können wir aber sagen, wenn wir einen ÖPNV-Betrieb haben, das ist ein begrenztes Einsatzgebiet, Das könnte man dann im Prinzip mit entsprechender Kommunikationstechnik auch gezielt ertüchtigen, weil wir ja wissen, wir benötigen eine technische Aufsicht. Da hat Aljoscha eben den Vorschlag gemacht, naja, das könnte man am Anfang, um Akzeptanz zu gewinnen, die Person noch im Bus mitnehmen, um Kommunikationspartner zu sein. Zu einem späteren Zeitpunkt geht das nicht mehr, weil dann haben wir nichts gewonnen, wenn in jedem Bus der Busfahrer durch eine entsprechende Informationsperson ersetzt wird. Also müssen wir in die technische Leitstelle gehen. Und dort muss dann eine Person ja in der Regel mehrere Fahrzeuge begleiten. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fluglotsen, der ja auch für mehrere Flugzeuge dann verantwortlich ist. Ja, und da könnte im Extremfall, und jetzt komme ich gleich zur Kommunikationstechnik wieder zurück, natürlich ist notwendig sein, dass die Informationen aus dem Fahrzeug, die Sensorinformationen, in die Leitstelle transportiert werden. Damit die Person in der Leitstelle sich ein Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, von der Umgebung, in der das Fahrzeug jetzt gerade feststeckt, machen kann. Damit dann beispielsweise aus der Leitstelle die Freigabe kommt oder aus der Leitstelle eine Teleoperation, das Fahrzeug quasi dann telemanipuliert weitergefahren.
Also mal angenommen, auf der Landstraße, der Bus gerät mit dem einen Rad von der Straße runter, steckt im Schlamm fest, dass jemand in der Leitzentrale sagen kann, du darfst jetzt rückwärts fahren, da ist gerade keine Gefahr und aus diesem wieder auf die Straße fahren oder ähnliches.
Vollkommen richtig. Oder auch noch trivialere Situationen. Das ist das Schöne bei den automatisiert fahrenden Fahrzeugen, die halten sich an die Regeln. Die fahren nicht über durchgezogene Linien. Wir alle wissen, es gibt immer Situationen, da erlauben wir es uns selber, die Regelverstöße durchzuführen. Und das heißt, wir fahren über durchgezogene Linien.
Aber wir wollen jetzt mal auf dein Projekt gucken, an dem du arbeitest. Und zwar geht es darum, dass wir Menschen es akzeptieren, damit zu fahren. Ne? Das hatten wir ja vorhin schon einmal ganz kurz angeschnitten. Erzähl uns mal über dein Forschungsprojekt.
Wir haben gesagt, Technik kriegen wir in den Griff. Wir müssen jetzt die Menschen überzeugen, dass es auch was Gutes ist, beziehungsweise die Ängste, die Befürchtungen auch wahrnehmen. Und wie kann man das untersuchen? Eigentlich nur in einem Shuttle, einem E-Shuttle natürlich, wo wir automatisiert mitfahren. Wir kriegen aber in Deutschland kein E-Shuttle gekauft und können so ohne weiteres sofort fahren, weil automatisiertes Fahren heißt, wir müssen eine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug haben und eine Betriebsgenehmigung für den Einsatzfall. Da haben wir gesagt, wir wollen natürlich eigentlich Normalbetrieb realisieren. Also haben wir gesagt, wir bauen uns ein Fahrzeug nicht selber, sondern wir bauen das Fahrzeug um und haben jetzt ein sogenanntes Wizard of Oz-Fahrzeug. Was ist das? Das ist ein Fahrzeug, wo der Passagier, das sind 9 Sitzplätze und so 5 Stehplätze bei uns im Shuttle, den Eindruck hat, es würde kein Fahrer vorne mehr im Fahrzeug sitzen. Und wie gewinnen wir das oder wie haben wir das realisiert? Wir haben eine Videowand quasi zwischen Fahrer und Fahrgastzelle eingebaut. Und auf die Videowand projizieren wir ein Bild von vor dem Bus. Also die ganze Verkehrssituation von vor dem Bus auf die Videoleinwand. Und wenn man dann rechts zum Fenster rausguckt, sieht man zum Beispiel die Frau mit dem Kinderwagen. Dann geht sie über den Bildschirm und kommt links wieder, wenn man zum Fenster rausguckt, an. Also ganz normal in der Verkehrssituation. Und es dauert keine 10 Minuten, wenn man mit dem Bus fährt. Man glaubt, da sitzt vorne keiner mehr. Weil das Auto ist da zu Ende, wo die Videoleinwand ist. Also haben wir schon mal den Eindruck geschaffen, dass wir automatisiert fahren, weitestgehend. Und wenn uns einer fragt, dann sagen wir zunächst einmal, dass vorne ist ein Sicherheitsfahrer, der ist eigentlich nur noch da, um die Technik im Zweifelsfalle zu übersteuern.
Aber in echt fährt er noch, ist ja klar.
In echt fährt er, weil damit können wir natürlich die richtigen Fahrprofile abbilden. Wir können auch schneller fahren. Und das können wir ja sonst im Moment noch nicht so mit den automatisiert fahrenden Fahrzeugen. Ich komme ja aus den Ingenieurwissenschaften, haben wir gesagt, wir wollen die Methoden, die wir dort anwenden, auch im Bus anwenden. Und das sind Methoden, wir messen. Wir brauchen Sensoren. Und jetzt haben wir die ganzen Fahrzeuge mit Sensoren ausgestattet, die aber nicht nach außen fürs automatisierte Fahren gucken, sondern nach innen. Also wir haben Kamera, schön, Radar, Laser, Thermokameras, die sind unwertvoll, um den ganzen Fahrgastraum letztlich zu monitoren. Mir gefällt das Wort Überwachen nicht, aber
wir haben dann festgestellt, Menschen gefällt das, wenn dort Sicherheits- und Überwachungstechnik drin ist, weil sie fühlen sich damit direkt sicherer. Mhm. So nach dem Motto, da gucken ja noch andere drauf. Also es ist eher Thema Datenschutz war gar nicht so das Thema, sondern ja, das ist eigentlich ganz gut. Mhm. So haben wir jetzt im Endeffekt die Sensoren, um die Menschen zu monitoren und zum Beispiel emotionale Zustände, kann man sehr gut im Gesicht ablesen. Nicht nur, weil die Gestik, Mimik sich verändert. Nein, man kriegt etwas heißere Bäckchen, man hat Temperaturveränderungen im Gesicht. Und das können wir zum Beispiel super mit der Thermokamera wahrnehmen. Und die Thermokamera hätte auch einen guten Vorteil im Sinne Datenschutz. Wir können nicht auf eine Person schließen. So, von daher ist unsere Idee, alles mit Sensoren, berührungslos, damit wir das später auch im Regelbetrieb einsetzen können. Und dann technische Modelle, die uns sagen, wie fühlt der Mensch sich denn gerade? Wie entwickelt er sich? Also Softwaremodelle, wo auch natürlich wieder Themen des maschinellen Lernens, also künstliche Intelligenz mit hineinspielen. Weil nicht jeder Mensch ist gleich. Wir müssen dann individuelle Modelle gestalten.
Aber was habt ihr denn davon, wenn ihr wisst, wie die Leute sich im Bus fühlen später?
Ja, erstmal wissen wir, ob wir was Gutes gemacht haben als Ingenieure, dass sie einsteigen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, vielleicht durch Beleuchtung, durch Musik, die Stimmungslage zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir erkennen, dass da jetzt einer langsam Angst bekommt, es ist ja kein Busfahrer mehr da, der das vielleicht auch sieht und auf die Person einreden würde. Nein, dann können wir gucken, okay, wir stellen das fest. Wir haben Bildschirme dann auch nach innen gerichtet und da könnten wir dann zum Beispiel Avatare drauf abbilden. Das heißt, ein Avatar spricht die Person einfach an. Und sagt,
oder du könntest im Zweifelsfall die Leitzentrale warnen und sagen, da ist eine Person, die hat gerade Anzeichen von Panik oder so. Sprich doch mal mit der.
Genau, das wird parallel auch passieren, weil wir haben so eine Eskalationsüberlegung, dass man sagt, naja, erstmal spricht der Avatar mit einer dahinter geschalteten künstlichen Intelligenz. Also der muss das Gespräch führen. Jetzt könnte die Eskalation so weit gehen, die künstliche Intelligenz reicht nicht mehr. Also wir brauchen eine natürliche Intelligenz. Der Mensch in der Leitstelle. Aber wir lassen das Gesicht vom Avatar. Aber die Antworten werden wesentlich zielgerichteter sein. Oder die Ansprache. Und die nächste Stufe wäre, jetzt blenden wir den Avatar aus und da kommt der wirkliche Mensch. Wir haben schon gewitzelt in dem Moment, wenn wir das wirklich haben, könnten wir eigentlich schon Geld dafür nehmen, weil das ist dann im Prinzip ein Wellnessprogramm, in dem ein Wohlfühlprogramm nach der Arbeit. Jemand steigt mit schlechter Laune ein. Wir könnten ihn durch entsprechende Maßnahmen versuchen, in eine positive Stimmung zu bringen.
Da sind wir wirklich in der Zukunft, hat man das Gefühl.
Ich habe dann, wenn wir schon bei den lustigen Ideen sind, ich hatte ja eine ähnliche Idee für autonome Autos, wenn die Leute sagen, oh, ich fahre so gerne selber, dass man Fahrsimulatoren in die Autos einbaut. Ja, das Auto tuckelt mit 30 irgendwie durch die Innenstadt und die Leute drin, das wackelt und stinkt und die können richtig Gummi geben und die kriegen das nur so simuliert. Ja, die sitzen irgendwie in so einem Fahr, ist richtig schön. Und aber außen ist alles ganz gemütlich.
Ja, da kann man sich vorher aussuchen, möchte man gerne einen Oldtimer fahren, möchte man gerne einen
Servo lenken. Mit Zwischengas und allem Pipapo.
Okay, gut. Aber ich meine, das klingt ja alles jetzt erstmal total nach Zukunft, aber so eine totale Überwachung im Bus hätte ich dann doch nicht so gerne, muss ich sagen, Thorsten.
Ja klar, wir wollen natürlich nicht Coldplay-Situationen dann im Bus realisieren, aber... Es sind ja auch im Moment, ist es bei uns ein Forschungsprojekt, dass wir natürlich sagen, wir haben natürlich überdimensioniert die Sensorik, weil wir parallel natürlich auch Psychologen, die dann mehr mit Fragebögen arbeiten, um das auch abzusichern, was wir untersuchen. Und dann schauen wir, welche Sensoren sind vielleicht später für wirklich einen Linienbetrieb geeignet. Mhm. Aber du sprichst ein Thema an, was natürlich auch für alle Menschen interessant ist, die im Bus einsteigen. Wenn ich jetzt per App mir einen Bus buche, ich hätte vielleicht gerne auch die Information von anderen, die den Bus auch gebucht haben, die über Ride-Pooling dann ja meine Begleiter werden. Mhm. Umgekehrt, welche Informationen will ich denn bereitstellen? Also, da kann man viele Dinge weiter diskutieren und da muss man auch den Anwendungsfall sehen. Der junge Mensch wird eher geneigt sein, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.
Genau, oder kann es überhaupt?
Ja, und wenn er auch etwas davon bekommt. Der ältere Mensch ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Aber das sind Dinge, die wir meines Erachtens lernen müssen. Was bin ich gewillt, an Informationen zu geben Und was will ich von den anderen Passagieren auch wissen, wenn ich im Bus sitze? Weil es gibt nicht mehr den regelnden Busfahrer, der gegebenenfalls auch für Ruhe im Bus sorgt, wenn irgendwelche Vorfälle nicht nur medizinische Vorfälle sind, sondern einfach Situationen, wo man sagt, ja, die Passagiere dürfen nicht weiter mitfahren.
Aber jetzt sind wir, finde ich, an einem wirklich spannenden Punkt. Jetzt haben wir vorhin über Technik im Engeren geredet. Und jetzt haben wir über ganz viele, ich sag mal, Entscheidungen, Designentscheidungen. Mache ich es so oder mache ich es so? Kann ich das sehen oder kann ich jenes sehen? Ist da eine Kamera oder nur eine Wärmebildkamera oder gar keine? Weil du sagst, wir müssen das lernen. Ich frage mich jetzt gerade, wer ist denn dann wir?
Es wird verschiedenste Gruppen geben, die jetzt hier mitreden werden. Insbesondere, wenn es um die Nicht-Fahrtätigkeiten geht. Weil ja natürlich eine Gesellschaft auch immer wieder demokratisch zu Entscheidungen kommen sollte. Und da werden nicht alle mit einverstanden sein. Und das ist aus meiner Sicht gerade das Thema Regulatorik, weil dann kenne ich die Spielregeln, unter denen ich diesen Bus nutze. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann kann ich mich dem ja entziehen. Es ist ja nicht so, dass ich verpflichtet bin, so einen Bus zu fahren. Aber ich meine mit Lernen, das müssen wir lernen. Und dazu werden, ich sage jetzt mal, in den nächsten Jahren auch Großversuche gestartet. Im Moment gibt es mal einen Versuch, der sollte schon ein bisschen weiter sein in Hamburg, wo 20 solche automatisierten Shuttles fahren. Die sind leider noch nicht auf der Straße, so wie sie sich das selber wünschen. Das kann ich nachvollziehen, würde ich mir auch wünschen, aber es ist leider so. Dann plant man einen Großversuch jetzt auch hier in Nordrhein-Westfalen, wo dann in der Endausbaustufe circa 100 Fahrzeuge, so 2029, 2030 unterwegs sein sollen. Ja, und da lernen wir, was gewünscht ist, was nicht gewünscht ist. Es gibt natürlich Vorstellungen und dann würden wir empfehlen, ja, nimm die Kamera und nicht jene Kamera. Aber de facto können wir das jetzt aus meiner Sicht nicht heute entscheiden.
Wir reden ja jetzt erstmal darüber, wie ja die Leute generell auf autonomes Fahren gucken. Was würdest du denn sagen? Sind wir Deutschen da eher so, dass wir akzeptieren und einsteigen würden, technikfreundlich sind? Oder glaubst du eher, dass es da noch ein bisschen mehr Akzeptanz braucht?
Ich denke, wir haben einen großen Vorteil, und zwar gerade, weil es um Mobilität geht. Und da hat Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten immer einen guten Ruf gehabt. Technologie, Sicherheit und so weiter, das waren immer die Kriterien, die auch in der Automobilindustrie gespielt worden sind. Und die Ergebnisse zeigen ja auch, wenn man die Anzahl der tödlich Verunglückten über die letzten Jahre betrachtet, sie sind relativ auf einem niedrigen Niveau im Vergleich zu anderen Ländern. Deswegen, wir sind interessiert, wir sind neugierig, aber nicht um jeden Preis, sondern das muss einfach auch sicher vermittelt werden.
Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, Thorsten, wann der erste Bus dann vor meiner Haustür hält, den ich mir ganz bequem über eine App gerufen habe und der dann keinen Fahrer mehr hat und ob er viele Kameras innen drin verbaut hat oder wenige. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Ergebnisse aus eurem Projekt. Danke dir, dass du heute unser Gast warst. Das war ganz spannend.
Für mich auch.
Danke, Thorsten.
Fürs Interesse und ganz lieben Dank.
Meld dich gerne nochmal, wenn ihr soweit seid. Und dann fahren wir mit dem Bus die erste Runde.
Wenn wir das erste Ticket verkaufen, ich gucke mal, ob ich dann ein Freiticket bekomme. In dem Sinne,
das wäre schön.
Alles Gute.
Super, danke.
Super, ciao, Thorsten. Ciao. Ciao.
Danke.
Es klingt auf jeden Fall wie Zukunft, aber wenn man Thorsten so zuhört, ist die Zukunft eigentlich so gut wie da. Und ich finde vor allem interessant, dass wir zwar natürlich auf die technischen Gegebenheiten heute geguckt haben, aber wir können es voraussetzen. Also selbstfahrende Autos, die gibt es und die sind schon unterwegs.
Und doch eben ist Forschungsbedarf, und da lacht natürlich mein Wissenschaftlerherz, dass man sagt, auch wenn das Ding irgendwie anfahren und bremsen kann, sind noch sehr viele andere Dinge, über die man sich Gedanken machen muss und auch die Frage machen muss, wer kann die entscheiden, wie wollen wir es gestalten? Wieder mal der Appell natürlich an alle von uns hier, da müssen wir uns dann gegebenenfalls auch einmischen, drauf gucken, was ist der Stand der Diskussion, wie hätten wir es gerne, unter welchen Bedingungen möchte ich das nutzen? Das hat Thorsten ja auch gesagt, ja, das können die Ingenieure ja nicht alleine entscheiden und dann sollten ja auch nicht die Techies entscheiden, das sage ich ja auch immer. Das sollten wir alle gemeinsam dann entscheiden, wie es dann aussehen soll, dann wird es auch
und gut. Vor allem auch die vielleicht, die regelmäßig mit dem Bus fahren, das wäre auch nicht schlecht.
Richtig.
Aljoscha, vielen Dank. Ich rufe mir jetzt mein Robotaxi und fliege nach Hause. Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.
Dein fusionsgetriebenes Robotaxi. Simin, bis nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Aljoscha, freust du dich eigentlich auf die Fußball-WM?
Was soll ich denn jetzt antworten?
Punkt, Punkt, Punkt. Also, wenn diese Folge erscheint, dann dauert es nur noch eine Woche und dann geht's los. Bis dahin könnt ihr ja schon mal euch mit einem Podcast in Stimmung bringen. Und zwar mit dem Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek erzählt im Podcast genau das. Es geht um eine Weltreise von Franz Beckenbauer, eine Orgel in der Karibik, ziemlich teure Strümpfe und ein rätselhaftes Fax.
Aber wie bei Fußball geht es auch um Kommerz, das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Ja, könnt ihr selber hören im sechsteiligen Podcast Das Geld zu Gast bei Freunden. Gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu haben wir euch auch oder natürlich wie immer in die Shownotes gepackt.
Viel Spaß damit.